Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen, Lennart Buchholz-Schuster, und ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt mit der Selbstvorstellung.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich heute, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Lennart, bin jetzt mit Ende der Saison in meinem 8. Jahr als Jugendtrainer im Nachwuchsfußball tätig. War 6 Jahre von der F-Jugend bis zur B-Jugend in unterschiedlichen Altersklassen unterwegs. Bin jetzt ja am Ende meines 2. Jahres im NLZ als Trainer der U14 und U15, Co-Trainer der Spielvereinigung Fürth aktiv und parallel zu meiner Tätigkeit im Fußball studiere ich noch Psychologie in Erlangen und das sind so die Themen, mit denen ich mich momentan beschäftige.
Erlangen, da ist ja, glaube ich, auch Matthias Lochmann her. Den hatte ich auch zu Gast in meinem Podcast. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. Und ja, wir haben uns ja ein sehr spannendes Thema für heute rausgesucht, nämlich die Coach-Spieler-Beziehung im Zusammenhang einer spielerzentrierten und fußballspezifischen Talentförderung. Ja, und da ist mir erstmal aufgefallen, dass du das jetzt Coach-Spieler-Beziehung und nicht Trainer-Spieler-Beziehung genannt hast. Da wäre für mich die Frage, ob das Absicht war, weil es ja diese Unterscheidung zwischen Trainer und Coach gibt. Was will man sein? Also war das Absicht oder ist das jetzt Zufall?
Ja, es war jetzt nicht bewusst so gewählt, aber ich denke, trotzdem ist der Coach vielleicht immer so ein bisschen die bessere Bezeichnung als das, wo ich denke, was so die Aufgabe eines Jugendtrainers sind, aber das war jetzt tatsächlich reiner Zufall.
Okay. Ja, genau, da auf jeden Fall zu dem Thema, da ist auch Norbert Elgert bei mir im Podcast drauf eingegangen. Also vielleicht einfach nochmal zum Background, worüber wir jetzt sprechen, wenn jemand von den Hörern das nicht weiß. Es gibt ja einmal den Trainer, der sich wirklich um die fußballspezifischen Inhalte kümmert und auch darin rein seine Aufgabe sieht. Und dann gibt es eben noch den Coach, ja, der Auffassung ist, dass ja, er mehr Aufgaben hat als das, nämlich einfach eben auch dieses Persönliche, den Spieler als Persönlichkeit weiter voranzubringen, dieses ganze Menschliche und ja, sehr passend zum heutigen Thema. Da
Absolut.
genau, und ich hatte ja auch immer meine Abschlussfrage, ich glaube, die ersten 50 Folgen, und das ist etwas, was immer wieder aufgekommen ist bei den Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer, die Beziehung zwischen ja, Coach und Spieler. Und da fangen wir vielleicht einfach einmal mit an, dass du ja, darauf eingehst, wie du dir solch eine Beziehung vorstellst, was dir dabei wichtig ist.
Ja, also ich denke, vielleicht kann man da mit einem kleinen Gedankenexperiment auch starten für die Zuhörer. Ich glaube, dass jeder, der mal Fußball gespielt hat oder auch der irgendeine Schule besucht hat, so den einen Trainer oder den einen Lehrer hat, an den er sich gern zurückerinnern kann, der ihn auf irgendeine Art und Weise, ja, was Prägendes mitgeben konnte. Da geht es zwangsläufig natürlich vielleicht auch um den Inhalt, aber ich glaube, es geht sehr stark auch um das Gefühl. Also wenn ich mich so an gute Jugendtrainer erinnere, dann kann ich mich jetzt wahrscheinlich nicht zurückentsinnen, welche Grundordnung oder welche Formation wir unter dem genau gespielt haben, aber ich kann mich genau an das Gefühl zurückerinnern, was mir dieser Trainer vermittelt hat. Und eben durch dieses positive Gefühl, was man dem Spieler geben kann, ist eben auch der Zugang gelegt, um dann vielleicht auch Fußballinhalte zu vermitteln, ja, oder eben auch Inhalte zu vermitteln, die den Jungs in ihrem Werdegang, in ihrer Entwicklung auch voranbringen. Was ist die Basis von so einer Coach-Spieler-Beziehung? Ich denke, das Entscheidende ist, dass der Spieler und nicht man selbst im Mittelpunkt stehen sollte. Also es geht nicht darum, dass der Spieler kommt, damit ich ein Training halten kann und damit ich froh bin, dass ich meine Inhalte beispielsweise trainieren kann, sondern es geht, glaube ich, darum, dass der Spieler ein ehrliches, authentisches Interesse des Trainers verspürt, dass es um seine Belange geht und er letztlich im Zentrum dessen steht, was wir tagtäglich betreiben.
Ja, da waren ja schon mal zwei wichtige Aspekte bei. Einmal das positive Gefühl und dann eben, naja, dass der Trainer nicht im Mittelpunkt stehen soll, sondern eben der Spieler. Und in Bezug auf dieses positive Gefühl, ja, was sind da für dich die entscheidenden Aspekte? Ich meine, man spricht viel über Führungsstil. Dann gibt's welche, ja, laissez-faire quasi, die den Spieler sehr viel mit einbinden. Es gibt aber auch, dann wird da gerne alte Schule dazu gesagt, eben die Trainer, die noch ein bisschen, ja, strenger sind, in Anführungszeichen. Und ich glaube irgendwie nicht, dass man, außer du siehst es vielleicht anders, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es so diese eine Antwort darauf gibt, weil ich krieg's immer wieder mit, wie Spieler den Trainer, der eigentlich viel strenger und viel härter ist, total abfeiern, das total mögen, andere Spieler eben nicht und andersherum genauso. Also, was ist für dich so das Entscheidende, dass dieses positive Gefühl entstehen kann?
Absolut. Ich denke auch, oder ich würde mir auch nicht anmaßen wollen, darüber zu urteilen, was richtig ist und was falsch ist, in der Art und Weise, wie man mit Spielern umgeht. Ich glaube nur, dass egal, ob man jetzt vom Trainertyp eher ja extrovertierter ist oder ein bisschen ruhiger ist oder was man so für Maßnahmen hat, dass es erstmal darum geht, wirklich in sich selbst zu überlegen, habe ich wirklich ein Interesse, ein ehrliches Interesse an dem Menschen? Ja, weil als Fußballtrainer arbeite ich immer mit einem Menschen und nicht mit Maschinen. Habe ich ein Interesse an dem, was diesen Jungen tagtäglich antreibt, warum er zum Training kommt bei uns viermal die Woche, warum er ins Spiel geht, und mich dann mit dem Spieler zu beschäftigen. Und ich denke, das geht in erster Linie natürlich einfach darum, dass man sich Zeit für den Einzelnen nimmt. Das heißt, dass ich wirklich versuche, ins Einzelgespräch zu gehen. Und da muss es nicht immer um Fußballinhalt gehen. Ja, da kann ich auch einfach mal fragen, wie läuft's zu Hause? Ja, wie läuft's aktuell in der Schule vielleicht? Und ich glaube, für einen Trainer ist es dann entscheidend, dass er authentisch ist, dass er versucht, sich nicht zu verstellen und keinen versucht, auch auf irgendeine Art nachzuahmen, sondern ich glaube, so ein ehrliches menschliches Interesse, das obliegt jedem, das kann jeder mitbringen. Und da würde, ja, beispielsweise so Einzelgespräche sind natürlich die beste Möglichkeit, um das hinzubekommen. Oder bei uns ist es jetzt so, dass wir auch viel versuchen, den Jungs ein Umfeld zu schaffen durch angebotsorientiertes Individualtraining. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man sich sehr viel mit seinem Spieler beschäftigen kann.
Absolut. Ich habe jetzt auch noch zu dem, was du gesagt hast, ergänzend den Punkt Respekt aufgeschrieben, weil ich glaube einfach, dass es gar nicht problematisch ist, wenn man ja viel fordert, wenn man auch streng ist und vielleicht auch mal irgendwie lauter wird. Ich glaube, wichtig ist dabei immer, dass es irgendwie respektvoll bleibt. Das hatte auch Norbert Elgert gesagt, sobald du irgendwie persönlich wirst, verlierst du einen Spieler natürlich total. Und vielleicht auch irgendwie einfach in der Kommunikation klar machst, warum du so handelst, wie du handelst, immer wieder deine Gründe irgendwie, ja, vermittelst und einfach, ja, respektvoll bleibst. Und dann kannst du, glaube ich, auch viel fordern und viel abverlangen. So, ja, weil du dann halt auf Augenhöhe irgendwo mit dem Spieler bleibst, ja.
Ja, absolut. Ich denke, bei diesem Fordern muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Also zwischen dem Spielertyp, der wieder irgendwo vor mir steht, und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei diesem Punkt, wie wichtig eben diese Coach-Spieler-Beziehung ist, einfach auch zu verstehen, was braucht mein Spieler. Weil ich habe ja keine Mannschaft von 18 Fußballern. Natürlich haben wir alle ein verbindendes Element und das ist irgendwo die Leidenschaft und die Freude zum Spiel und die Jungs haben alle irgendwo vielleicht ein ähnliches Ziel. Aber schon auch zu differenzieren, was braucht jetzt Spieler XY im Vergleich zu einem anderen, weil ich kann jetzt nicht, glaube ich, meine Art auf alle Spieler gleichermaßen übertragen. Natürlich ist das so, dass man sich immer seiner Person und seinen Charakter auch nicht verändern soll und will. Aber ich glaube, es gehört durchaus auch zur Authentizität dazu, dass man versucht, jedem Spieler individuell gerecht zu werden. Und das ist eben nicht, dass ich eine Ansprache oder eine Maßnahme komplett auf alle Spieler überstülpe, sondern dass ich mich wirklich mit dem einzelnen Spieler befasse. Und durchaus gibt es vielleicht den einen oder anderen Spieler, dem wenn ich zu hart über den Mund fahre, sage ich mal, der ist dadurch durchaus irritiert und das ist gerade nicht das, was er braucht. Ja, aber vielleicht gibt es auch mal den einen oder anderen Spieler, wenn ich den ein bisschen direkter auffordere, dann ist genau dem dadurch geholfen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, zu differenzieren und seinen Spieler eben einfach zu kennen.
Ja, ich glaube auch, dass man sich klar machen muss, dass sobald man zur Mannschaft spricht, dass man mit dem, was man sagt, eigentlich ja so ziemlich nie alle abholt. Es sind immer ein paar dabei, die das jetzt nicht besonders erreicht. Und deshalb bin ich auch ein großer Fan vom Individualcoaching, auch was du schon gesagt hast mit Einzelgesprächen. Da kann man ja zum Beispiel auch einfach, keine Ahnung, nach der Halbzeitansprache noch den Weg zum Platz, den kann man ja auch nochmal nutzen, um vielleicht nochmal ein, zwei Spieler abzuholen mit einfach, ja, zwei Sätzen. Dass man sich das einfach klar macht, dass ja Spieler Menschen individuell sind und man die dann auch individuell abholen muss. Und dann fand ich den Punkt Spielfreude, den du genannt hast, noch sehr wichtig, weil dadurch natürlich auch ein positives Gefühl entsteht. Wie versuchst du das als Trainer, dass du ja Spielfreude vermittelst?
Ja, absolut. Ich denke, Freude ist die Basis in dem, was wir tagtäglich tun. Ja, so ein Training sollte natürlich im Optimalfall so gestaltet sein, dass es einem Spieler Spaß macht. Ja, ich denke, viele der Zuhörer haben sich mit Sicherheit auch mit der Trainingsphilosophie Deutschland vielleicht befasst, die momentan so ein bisschen von Hannes Wolf vom DFB vorangetrieben wird auch, wo ja natürlich diese drei Begriffe Freude, Intensität und Wiederholung eine wichtige Rolle spielen. Das ist jetzt natürlich auch was in unserem Trainingsalltag, in unserem Trainingsprozess große Rolle spielt. Wir versuchen viel in kleinen Spielformen auch zu arbeiten. Ja, wir versuchen den Spielern maximal viel Aktionen zu geben. Und ich glaube, dadurch hat ein Spieler auch Freude. Ja, wenn er viel den Ball hat, wenn er viel in Aktion kommt, es dadurch auch merkt, sich zu verbessern. Und ja, durchaus, das ist was ich auch als sehr wichtig empfinde, diesen Wettkampfgedanken auch im Training zu spüren. Also nicht einfach nur 2 gegen 2 beispielsweise zu spielen, sondern eine 2 gegen 2 Champions League draus zu machen oder einen Wettreiz draus zu machen. Und ich glaube, das ist was den Jungs dann auch Spaß macht und wo sie dann mit Freude ins Training kommen und sich verbessern.
Ja, total. Also gerade dieser Wettkampfcharakter ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht total wichtig. Auch einfach um, natürlich kann man nie diesen Druck, den man am Spieltag dann hat, 100% nachstellen, weil da einfach am Spieltag nochmal eine andere Mannschaft steht. Aber, und es ja auch irgendwo um mehr geht, aber das immer wieder zu vermitteln, dass wir, so wie wir spielen wollen, auch trainieren müssen, um diese Leistung auf den Platz zu kriegen und immer wieder diesen Wettkampf Charakter reinzukriegen und irgendwie da Anreize zu schaffen, dass man an die Grenze geht. Ja, das sei es jetzt übers Coaching oder was weiß ich, über irgendwelche Provokationsregeln. Ja, das finde ich enorm wichtig.
Absolut. Und da vielleicht ein Punkt, weil du gerade auch gesagt hattest, dass die Spieler an die Grenze gehen sollen. Ich glaube, das ist so, da muss man fein differenzieren oder was sehr wichtig ist dabei, ist, dass man versucht, den Jungs nicht die ganze Zeit extrinsisch sie zu motivieren, dass man die ganze Zeit reinfeuert, sagt, tu dies, tu das, mach das. Das kann natürlich kurzfristig auch zu Erfolgen führen. Aber jetzt, wir sprechen ja vor allem über Talententwicklung oder Nachwuchsförderung. Glaube ich auch, ist es elementar, so diese intrinsische Motivation, dieses Feuer, was die Jungs mitbringen, dahingehend zu befeuern, was ich anfangs gesagt habe, nicht die Spieler rennen für mich, sondern am Ende rennen die Spieler ja für sich selber, weil sie selber diese Erfahrung machen können. Hey, wenn ich mich anstrenge, wenn ich meine Komfortzone verlasse, dann werde ich besser. Ja, und nicht für den Trainer, der dann irgendwann vielleicht in 1, 2 Jahren wieder weg ist und dann hat das alles keinen Mehrwert, sondern da wirklich auch zu gucken, wie schaffe ich es, meine Jungs intrinsisch zu motivieren, dass sie intrinsisch motiviert kommen und sie dahingehend ein bisschen zu inspirieren und nicht die ganze Zeit dieses extrinsische Feuer reinbringen, weil ich glaube, dass das einfach von der Nachhaltigkeit nicht so gegeben ist, wie wenn die Jungs das wirklich aus eigener Motivation dann tun und auch verstehen, warum ist das denn wichtig, diesen Sprint jetzt zu gehen.
Wie siehst du generell dieses, also du bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber dieses Verhältnis extrinsisch, ja, und dann im Vergleich intrinsisch, ich meine, so eine intrinsische Motivation, die ist ja erstmal da. So, die kommen ja schon irgendwo, ja, aus irgendeinem Grund kommen die ja schon zum Fußball. Und im Optimalfall ist das irgendwie intrinsisch motiviert und nicht, weil sie nicht durch den Vater, der pusht oder um dem dann zu gefallen. Gehen wir einfach mal vom Optimalfall aus, dass die intrinsisch motiviert ins Training kommen. Und dann kannst du das ja eigentlich tendenziell ja vor allem irgendwie ja verhindern. Also das quasi zerstören, was schon da ist, würde ich jetzt sagen. Also weil intrinsisch das, oder sehe ich das falsch, das würde ich jetzt sagen, kann man ja gar nicht vermitteln, weil das kommt ja schon aus einem selbst heraus.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, bilden ein gutes Bild vielleicht in dem Zusammenhang, was mal mein Cheftrainerkollege auch, der Robert Jörg, unser Aufbaubereichsleiter, den Jungs vor einem Jahr erzählt hat, was ich finde, was da ganz passend ist. Vom Robert habe ich auch sehr, sehr viel lernen dürfen in dem Zusammenhang. Letztendlich ist es so, wie du sagst, die Jungs, die müssen natürlich das Feuer mitbringen. Ja, die Jungs müssen diese intrinsische Motivation natürlich schon einer gewissen Basis haben, aber und das ist jetzt das Entscheidende. Wir als Trainer können in dieses Feuer, was die Jungs mitbringen, natürlich Brennholz schmeißen. Ja, wir können das Ganze quasi zum Leuchten bringen oder noch vergrößern. Und ich denke, dass dann die Aufgabe von uns Trainern ein Umfeld zu schaffen, wo dies möglich ist. Also jetzt gehe ich aufs Beispiel Videoanalyse ein, was ja auch in vielen NLZs betrieben wird. Ich bin aber kein Freund davon. Jetzt die Szenen jedem einzelnen Spieler zu schicken, dass sich jeder einzelne Spieler damit gleichermaßen beschäftigt, sondern wir wollen, dass die Jungs eigenverantwortlich erkennen, meine Leistungsentwicklung liegt in meiner Hand und nicht in der des Trainers. Und ich bringe eine Eigenmotivation dafür mit, indem ich zum Beispiel meinem Trainer immer bis Montag schreibe, hey, kann ich bitte meine Szenen haben? Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn jemand diese Szene nicht anfordert und es gibt da bei uns auch überhaupt keinen Vor- oder Nachteil für den einen oder den anderen, sondern es geht nur darum, dass die Jungs verstehen, ihre eigene Leistungsentwicklung liegt in ihrer Hand und dann wird auch diese intrinsische Motivation dahingehend wieder ein bisschen mehr befeuert, wenn sie dann von sich aus kommen, hey Trainer, können wir noch mal über die Szenen sprechen? Und ich kann das aber natürlich auch als Trainer total kaputt machen. Wenn ich jetzt jedem Spieler oder der ganzen Mannschaft eine Woche lang, jede Woche die Videoanalyse überstülpe, ich glaube, auf dem Weg kann ich auch sehr viele Spieler verlieren, die vielleicht, wenn ich das Ganze angebotsorientiert strukturieren würde, ein ganz anderes Interesse für diesen Fußballinhalt, für diese Videoanalyse mitbringen würden. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man durch das Umfeld eine gewisse intrinsische Motivation, die die Jungs natürlich mitbringen müssen oder sollen im Optimalfall, aber auf jeden Fall befeuern kann. Und dass das dann nicht nur ausschließlich am Spieler liegt, sondern der Trainer kann das Umfeld schaffen, dass diese intrinsische Motivation quasi noch größer wird und die Jungs verstehen, hey, ich bin für meine Leistungsentwicklung eigenverantwortlich.
Ja, das mit extrinsisch und intrinsisch ist für mich ein spannendes Thema, weil ich es auch immer wieder irgendwie so mitbekomme, dass ja es auch da irgendwie wie bei vielen Dingen nicht so diese eine Antwort gibt nach meinen Erfahrungen, einfach weil auch da Spieler wieder unterschiedlich sind und es einfach Spieler gibt, die sich sehr, ja, sehr gerne mit einbringen, irgendwie auch wirklich gute Ideen haben, weil sie auch ein total gutes Spielverständnis haben. Und einfach vom Charakter her so sind, dass sie sich gerne einbringen. Und dann gibt es aber eben auch Spieler irgendwie, man versucht wirklich krampfhaft schon fast, die irgendwie mit einzubeziehen, dass die ihre Ideen mit einbringen. Und da kommt einfach nichts. Und ich habe auch das Gefühl, die sind einfach so vom Typ her nicht so. Die wollen dann eher die klaren Vorgaben vom Trainer. So, und die mögen das dann auch. Hat mir auch mal ein ehemaliger Spieler gesagt, er mag das, wenn er so vom Trainer gepusht wird, also hat er quasi das beschrieben, was sehr extrinsisch jetzt wäre. Also er will das haben und hat das auch mehr eingefordert sogar. Ja, deshalb finde ich das Thema auch irgendwie sehr schwer und da muss man wirklich genau gucken, ja, irgendwie, wie der Spieler ja so persönlich ist.
Absolut, ja. Ich denke, in dem Zusammenhang, was du gesagt hast, geht es auch viel um das Thema Sicherheit, was ein Spieler natürlich auch braucht. Ich denke, da mal im Rahmen einer anderen Tätigkeit was zu gelesen und zu gehört auch, dass es da auch schon Untersuchungen gibt im Thema Profisport oder Leistungssport, dass ja viele Spieler gar nicht so einflussliebend eigentlich sind. Also gar nicht so sehr das, was vielleicht viele Trainer sind, die lieben es, Einfluss auf andere auszuüben. Ja, die lieben es, irgendwie zu bestimmen, wo es lang geht. Trifft natürlich auch nicht auf jeden Trainer zu, aber zumindest auf viele ist jetzt erstmal naheliegend. Aber dass das eben viele Fußballer, die ausgeprägten, ja, Spieltrieb, Neugier, gar nicht so ein gewisses Thema ist, sondern die wollen wirklich vom Trainer diese Sicherheit bekommen, wie du gerade gesagt hast. Trainer, gib mir einfach meine Aufgabe und einen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Aber gerade das ist dann eben auch wichtig. Da muss man dann fein unterscheiden. Das hat jetzt in meinen Augen nicht zwangsläufig was mit extrinsischer Motivation zu tun, wenn der Trainer dem Spieler eine Aufgabe gibt, sondern das gibt dem Spieler Sicherheit und gibt wieder dazu, dass er eine gute Beziehung zum Coach hat und dann kommt er wieder intrinsisch motiviert, zum Beispiel ins Training. Sondern da ist es schon wichtig, glaube ich, zu differenzieren und zu sagen, ich gebe dem Spieler eine klare Aufgabe. Das, was er zu tun hat, das gibt ihm Sicherheit und das ist ja was anderes, als wenn ich ja im Training die ganze Zeit am Rand stehe und ihn anschreie, tu dies, tu jenes oder ihn motiviert zu rennen, weil dann wären wir wieder im Bereich der extrinsischen Motivation. Aber einem Spieler eine Aufgabe zu geben, die er klar erfüllt, ich glaube, dass das als Trainer auch wichtig ist, dass man das tut.
Ja, total. Also da glaube ich auch, dass man da unterscheiden muss. Der Spieler hatte halt wirklich so gesagt, dass er das auch mag, wenn er so eine lautere Ansprache bekommt und es dann nicht rein um diese Aufgabe geht, sondern wie diese Aufgabe quasi vermittelt wird mit mehr Härte. Das hat er wirklich eingefordert und dann habe ich gesagt, ja, okay, also bei dir gerne, kann ich natürlich irgendwie ja mit berücksichtigen. Aber bedenke bitte auch, dass vielleicht nicht jeder jetzt so denkt wie du und dass das dann einen Grund hat, dass ich es bei anderen dann vielleicht nicht so mache. Genau.
Absolut.
Und dann hatten wir noch den Punkt, also dass der, ja, dass es spielerzentriert sein soll, dass der Trainer nicht im Mittelpunkt steht. Glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wie schafft man das? Also, weil denn am Ende des Tages hast du ja trotzdem irgendwie als Trainer auch deine Leidenschaft dafür, gehst auch aus irgendeinem Grund dahin und vielleicht nicht ausschließlich dafür, irgendwie andere Menschen voranzubringen, sondern hast auch deine eigenen Ziele. Wie kann man das ja nach deiner Auffassung miteinander vereinbaren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, erstmal ist ein gemeinsames Werteverständnis darüber im Trainerteam wichtig, warum man das Ganze betreibt. Und ich glaube nicht, dass man als Jugendtrainer glücklich wird, wenn man in so ein Nachwuchsleistungszentrum geht und sich ausmalt, ich will jetzt dies machen, ich will jetzt jenes machen, sondern also bei mir ist das beispielsweise schon so, aufgrund dessen, dass der zeitliche Aufwand natürlich auch immens ist, dass ich das wirklich aus der Freude und aus dem Spaß mache, mit diesen ja jungen Menschen, die unfassbar motiviert sind, zu arbeiten und die besser zu machen. Ich glaube, das ist dann auch in der Verantwortung eines jeden Trainers, sich so ein bisschen zu hinterfragen. Was sind eigentlich meine Motive? Was ist eigentlich mein Warum für das Ganze? Und wenn man dann ein gemeinsames Werteverständnis entwickelt, dann kann das im Trainerteam sehr gut funktionieren. Und das Ganze schließt dann natürlich auch nicht aus, dass man als Trainer, und dann sind wir beim Punkt Weiterentwicklung, Erfahrungen macht und dabei lernt. Ja, dem Moment, wo ich mich mit einem Spieler beschäftige, in dem Moment, wo ich mit ihm Individualtraining mache, wo ich vielleicht seine Szenen schneide, wo ich auch mal vor der Mannschaft stehe und die coache, mache ich als Trainer natürlich Erfahrungen und werde besser. Aber ich denke, das sollte nicht daran gekoppelt sein, zu sagen, ich sehe mich in ein, zwei Jahren hier oder dort, sondern ich sehe mich eher auf einem Prozess, des Lernens, der mir aber Spaß machen soll. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich als Trainer da seine eigenen Motive und seines eigenen Warums einfach bewusst ist.
Wenn wir jetzt ja, über die Trainingsplanung sprechen, du hast ja schon gesagt, es geht dann irgendwie nicht darum, als Trainer seinen Stiefel durchzuziehen und dann ja zu sagen, ich habe jetzt Bock auf diese Übung. Es gibt davon ja also der Spruch ist, glaube ich, nicht von Edward Spunkfotball selbst, aber sie haben den mal zitiert, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, fand ich ganz passend. Und nichtsdestotrotz gehst du ja auch irgendwie als Trainer mit deinen Vorstellungen da rein und hast eine Auffassung, was jetzt gemacht werden muss. Und die Mannschaft sieht das vielleicht anders. Also wie ist das dann gewichtet bei der Trainingsplanung?
Genau, also wo letztendlich der Spieler völlige Wahlfreiheit hat bei uns, ist das Thema, ich habe schon angesprochen, Individualtraining. Also in der U15 war es jetzt beispielsweise so, dass sich die Spieler bis zum Montag immer anmelden konnten für ein Individualtraining, was, wenn unser Mannschaftstraining um 17 Uhr beginnt, immer eine Dreiviertelstunde vorher etwa war, 16:15 Uhr bis 17 Uhr. Und da kann der Spieler quasi schreiben, hey Coach, ich würde gerne am Dienstag und am Freitag vom Training individuell mit dir arbeiten. Zum Beispiel am Thema, ja, Technik finden. Ja, das beispielsweise der Chris Hixon, der das bei uns super abdeckt, oder ja, dann athletischen Bereich, ja, über den Max Dumski oder auch den Lukas Moranzer, der selber im NLZ gespielt hat. Also wir haben ganz unterschiedliche Trainertypen, die mit den Jungs arbeiten können. Und da können sie quasi selber ihr eigenes Training gestalten, woran sie arbeiten möchten und wie. Und dann zum Thema Mannschaftstraining, was natürlich elementar ist auch für einen Trainer. Also wir haben in der Regel immer geschaut, dass wir so eine Periodisierung haben, eine gewisse, ja, Inhalte, die wir natürlich trainieren wollen. Ich denke, das sind, ja, sind Themen, die schon allseits bekannt sind, aber auch einen klaren Wochenzyklus, eine klare Wochenstruktur. Also die Jungs wissen ungefähr, ohne dass sie jetzt davon gelangweilt sind oder gelangweilt sein sollen, okay, am Montag arbeiten wir zum Beispiel in Positionsgruppen, auch relativ individuell, wo wir die Jungs gesplittet haben in Abwehr, Mittelfeld und Stürmerreihe, und jeder Trainer arbeitet dann individuell mit den Jungs an den Themen. Am Dienstag, Mittwoch ist bei uns ja letztendlich der Hauptbelastungstag, wo es dann einfach um maximal viel Nettospielzeit für den Einzelnen auch geht. Mittwoch dann im Kontext des Biobendings auch. Und am Freitag ist dann das Abschlusstraining. Und was ganz interessant ist, wir haben da mal vor ein paar Wochen ein Abschlusstraining gehabt, weil du mich gerade gefragt hattest, ja, wie bezieht ihr denn die Spieler mit ein? Da hat unser U15-Trainer, der Robert, auch eine coole Übung mal probiert zu einem taktischen Inhalt, obwohl wir eigentlich Freitag, um das maximal einfach zu halten, immer so ein Zonenrondo spielen. Und dann kamen nach dem Training zwei, drei Spieler auf den Robert und auf den Trainer zu und haben gesagt, hey Coach, so sinngemäß war cool, dass du es mal probiert hast, aber wir brauchen am Freitag dieses Zonenrondo, weil uns das Sicherheit gibt, weil uns das Ruhe für den Spieltag gibt. Und da dachte ich mir, das ist doch toll, dass ein Junge in einem NLZ letztendlich die Sicherheit hat oder vom Trainer das Gefühl bekommt, ihm zu sagen, wir brauchen das in einem Abschlusstraining, um ein gutes Gefühl fürs Spiel zu haben. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, als Trainer zu sagen, das nicht abzutun, ja, ich will das jetzt durchdrücken, ne, sondern auch dann wirklich zu sagen, ja, cool, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Wir schauen, dass wir das wieder so steuern, dass wir gemeinsam als Mannschaft mit dem besten Gefühl ins Spiel gehen. Und darum geht es ja letztendlich jedem Trainer. Also jeder Trainer, der auch irgendwie eine Spielidee vermitteln möchte, der ist ja daran gebunden, dass die Spieler das mit einer gewissen Sicherheit und Überzeugung umsetzen. Und ich glaube, wenn man dahin kommt, dass in so einem Abschlusstraining dann am Ende die Spieler zu einem hinkommen und sagen, hey Coach, das war super, das war genau das, was wir brauchen, oder hey Coach, das würde ich vielleicht anders gestalten, dann hat man ein maximales ja, Umfeld, wo die Jungs einfach sich entwickeln können.
Was du gesagt hast mit mit diesem klaren Wochenzyklus, ohne dass die Spieler davon gelangweilt sind, das fand ich sehr interessant. Ich habe da mal einen LinkedIn-Beitrag gelesen. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ich schreibe es dann in die Beschreibung rein. Ich gucke das nochmal nach. Da ging es darum, er hat so einen Vergleich mit einem Überraschungsei gemacht, dass es einen sicheren Rahmen gibt. Also ich weiß, ich habe dieses Schokoladenei und da drin ist so eine Plastikverpackung, wo dann irgendwas drin ist. Das ist der sichere Rahmen. Aber es gibt auch immer diese Überraschung, ja, was ist denn da drin? So, und das fand ich eigentlich einen sehr treffenden Vergleich für ein Training, dass man natürlich so eine Struktur haben darf und auch muss, meiner Meinung nach. aber dass es eben auch irgendwas immer geben sollte, was die Spieler überrascht, so dass sie nicht alles wissen und ja, dass immer irgendwas dabei ist, was nochmal besonders ist in so einer Trainingseinheit, was dann auch vielleicht nochmal diesen Punkt Spielfreude dann vermittelt, ja, was einfach Bock bringt. Das fand
Absolut.
ich sehr, sehr, sehr cool, diese Idee, ja.
Ja.
Genau. Dann war für mich noch der letzte interessante Punkt im Thema, den ich besprechen wollen würde, der Begriff Talentförderung. Ja, was sind, also wie stellst du dir grob Talentförderung vor? Was sind für dich die wichtigsten Punkte dabei?
Ja, also was sind die wichtigsten Punkte in der Talentförderung? Ich denke, das eine, das ganze Gespräch hat sich schon so ein bisschen darum gedreht. Es ging eigentlich schon mit der ersten Frage so ein bisschen los. Es heißt ja Talentförderung und nicht Trainerförderung. Ja, das heißt, Talentförderung heißt, das Talent steht im Mittelpunkt dessen, was wir tun. Und ich finde, dass das auf jeden Fall ein Verständnis sein sollte, was ein Trainer mitbringen muss, wenn er im Jugendbereich seine Spieler nachhaltig fördern und entwickeln möchte. Und in dem Zusammenhang geht es dann einerseits natürlich um eine fußballspezifische Ausbildung, ganz klar. Ja, jeder Spieler, der irgendwann auf einem gewissen Niveau spielen möchte, der braucht fußballerische Grundfertigkeiten, muss die ausbauen, muss die ausweiten. Aber, und das empfinde ich eben als genauso wichtig und entscheidend, geht es auch um das Thema Psyche, um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wir sind im C-Jugendbereich jetzt beispielsweise tätig. Da passiert unfassbar viel in der Persönlichkeitsentwicklung bei so einem jungen Spieler. Und da halte ich es eben für genauso wichtig, nicht nur den Fußballer auszubilden, sondern auch dem Menschen zu helfen und ihm begreiflich zu machen, dass er nur letztendlich erfolgreich werden kann, wenn er sich mit den Dingen befasst, die auch in seiner eigenen Kontrolle liegen. Und diese zwei Dinge in Einklang zu bringen, die halte ich für eine Talentförderung als essentiell.
Total. Diese Unterscheidung Talentförderung versus Trainerförderung fand ich jetzt interessant. Da ja, finde ich es dann vielleicht wichtig, dass man sich vor Augen führt, wer wofür zuständig ist. Dass eben der Trainer für die Talentförderung zuständig ist, aber dass man
Richtig.
von Vereinsseite eben auch sich klar macht. Natürlich hat man dann auch die Trainer da und will die natürlich auch weiterentwickeln. Und ja, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Verein, der das besonders gut macht, wo ja auch immer wieder große Trainer bei rauskommen. Ich denke da zum Beispiel an Mainz 05. Ich glaube, die machen viel richtig. Genau, dass man eben von Vereinsseite auch diese Verantwortung übernimmt, dass es eben auch eine Trainerförderung geben sollte. Das fand ich gerade ganz schön, dass das nochmal aufkam.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich konnte in den letzten 2 Jahren unheimlich viel lernen, in dem, was ich tue. Und ich denke, man lernt nie aus, unabhängig, wie alt oder jung man auch ist. Und das Bestreben sollte natürlich immer da sein, dass ich auch einen Trainer entwickeln kann, aber eben nur unter diesem gemeinsamen Verständnis, dass in der Talentförderung natürlich in erster Linie es darum geht, ein Talent zu entwickeln. Und das ist das, worum es dann am Ende des Tages auch geht.
Ja, das finde ich auch total wichtig, dass eben, also ich glaube, das Problem ist, wenn der Spieler irgendwie zum Mittel wird, um die Ziele des Trainers zu erreichen, das darf natürlich,
100%,
genau,
ja.
also das darf natürlich nicht sein. Und trotzdem, was du auch ja schon gesagt hast, wenn du irgendwie vor einer Mannschaft stehst, die coacht, wenn du mit der Mannschaft trainierst, natürlich entwickelst du dich dann als Trainer auch weiter. Und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, interne Fortbildung und was weiß ich, was es noch für Möglichkeiten gibt. Eben, dass das angeboten wird, damit ein Trainer sich entwickeln kann, dass vielleicht auch mehr Geld mal in die Hand genommen wird, dass ein Trainer vielleicht auch noch, das ist ein Thema bei Pascal Bach, den ich auch im Podcast hatte, dass er sagt, dass jeder Trainer eigentlich auch noch jemand extern braucht, weil wenn du als Cheftrainer mit deinem Co-Trainer sprichst oder andersherum, der steckt in diesem System drin, der hat dieselben Probleme gerade irgendwo wie du. Und so ein externer Blick darauf ist nochmal gut, dass es dann vielleicht auch wirklich die Möglichkeit gibt, dass ein Trainer mal so Coachings mit einer externen Person für sich buchen kann, wo der Verein dann nichts weiter mit zu tun hat. Und solche Möglichkeiten finde ich dann eben wichtig. Aber der Spieler darf natürlich nicht irgendwie ja, zum Mittel für den Zweck werden.
Jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich glaube auch, dass das ein Thema wäre, was ein Spieler halt auch enorm spürt. Also gerade junge Menschen, Jugendliche sind unfassbar sensibel, was so zwischenmenschliche ja, Belange angeht. Und ich glaube, dass ein Spieler sofort merkt, wenn ein Trainer entweder nicht authentisch ist in dem, was er tut, irgendwas versucht zu spielen, oder wenn ein Spieler natürlich auch merkt, okay, der Trainer, der macht das aufgrund einer Ego-Trip-Tour, der macht das nicht für mich. Und das ist dann natürlich Gift für die Leistungsentwicklung eines jungen Menschen, dass er sein Potenzial entfalten kann.
Total. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist immer die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Weil ich schon so viele schöne Momente letztendlich erleben durfte, als Trainer. Ich kann das, glaube ich, gar nicht auf diesen einen Moment, ja, zurückstellen. Im Prinzip, glaube ich, geht es darum, wenn ich so zurückdenke an die Jahre, die ich jetzt auch schon Trainer bin. Das ist eigentlich egal, ob ich damals im Breitensport irgendwie eine F-Jugend gemacht habe oder ob ich jetzt im NLZ Co-Trainer der C-Jugend bin. Ich glaube, so die schönsten Momente, weshalb man das Ganze auch macht, ist, wenn man die Dankbarkeit des Spielers irgendwo spürt. Das ist was, was dann einen wirklich oder was mich zumindest ja in der Seele berührt und weshalb man das Ganze macht. So ein ehrliches Danke, da gibt es hier und da manchmal schöne Momente, die bleiben im Herzen und in Erinnerung. Und ich glaube, das sind so meine schönsten Momente, die ich als Trainer haben durfte.
Ja, so fällt die Antwort auf jeden Fall oft aus, dass es gar nicht irgendwie um Titel groß geht, sondern eben ja diese individuellen Momente, wo ein Spieler mal Dankbarkeit zeigt. Hier der Co-Trainer von Mainz 05, Sören Hartung, der hatte zum Beispiel gesagt, dass er hat ja auch total viel im NLZ gemacht und meinte, dass er es immer cool findet, wenn dann so ein ehemaliger Spieler ihm auf der Straße begegnet und noch sagt, ey Coach, so und wie geht's? Genau, wenn er dann irgendwie merkt, ja, okay, war vielleicht nicht alles so falsch.
Absolut, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
Sehr cool. Dann danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist eine spannende Folge für die Hörer geworden und ich habe auch schon einmal für die Hörer weitere Zusagen von spannenden Gästen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße.